Einen schönen guten Morgen und Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich erzähle einen Teil der Geschichte. Sie hatten sich eine ganz romantische Kulisse für ihren Gottesdienst im Grünen ausgesucht. Direkt unten am See, im Schatten von schlanken Palmen und mit Blick auf einige Fischerboote am Ufer. Vom See her wehte ein leichtes Lüftchen und das sanfte Plätschern der Wellen wirkte irgendwie beruhigend auf die Leute. Und schon kommen die ersten Gottesdienstbesucher und es werden immer mehr und mehr. Schließlich stehen sie alle dicht gedrängt am Ufer und warten gespannt darauf, dass endlich der neue Lehrer, der inzwischen Bekanntheit erlangt hat aus Nazareth, Jesus von Nazareth, kommen würde, um zu ihnen zu reden. Und tatsächlich, Jesus kommt. Und damit er sich den Zuhörern besser verständlich machen kann, hat er einen ganz originellen Einfall. Nämlich, er setzt sich in eines dieser Fischerboote am Ufer und lässt sich von seinem Besitzer, dem Simon, ein Stück weit auf den See hinausfahren. Das Fischerboot von Simon wird zur Kanzel. Und so gelingt es Jesus mit seiner Stimme, die große Menschenmenge, die sich inzwischen angesammelt hat, zu erreichen. Und es sind wirklich viele Leute, die sich an diesem Tag da in der Hafenbucht von Kapernaum versammelt haben. Sie waren gekommen, um Jesus zu hören. Und das ist ja hoffentlich auch der Grund, warum ihr gekommen seid zu diesem Gottesdienst. Nicht den Peter, das Peter soll reden, aber auf Jesus zu hören. Wir wollen Jesus hören, darum gehen wir in den Gottesdienst. Und Jesus ist da und er schenkt uns an diesem Morgen seine uneingeschränkte Andacht. Zwar nicht am See Genezareth, nicht unter freiem Himmel, aber Jesus ist mitten unter uns und will mit uns reden. Was mir dann bei dieser Predigt Jesu am Fischerhafen in Kapernaum als erstes auffällt, ist nicht nur die Tatsache, dass es sich um einen Gottesdienst mit ganz ungewöhnlichen Methoden handelt. Nein, mir fällt auf, dass der Herr Jesus keine typische Sonntagspredigt hält. Vor dem Hintergrund dieser Alltagskulisse, dieser einfachen Leute, die dort am See Genezareth ihren Verdienst hatten, ihre Arbeit hatten, redet er von ihrem Alltag. Oder nimmt er ihren Alltag hinein in das, was er ihnen zu sagen hat? Ich sag's mal ganz salopp, dort unten am See, da stinkt es ein wenig nach Fisch und es riecht vor allen Dingen nach Schweiß und Arbeit. Und die Fischer sitzen da, sie haben ihre Nachtschicht hinter sich, nichts gefangen, müde arbeiten sie ganz stumpf vor sich hin und sind damit beschäftigt, ihre Netze zu reinigen und zu flicken in die Netze, wo doch nichts geblieben ist. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Enttäuschung? Noch nie passiert, noch nie vorher passiert, nichts gefangen. Und sie arbeiten. Und Jesus stört das nicht. Im Gegenteil, noch einmal, er bezieht das Leben und den Alltag dieser Leute mit in seine Predigt hinein. Das ist also etwas, was mir auffällt. Aber noch etwas anderes. Jesus spricht zwar hier zu einer großen Masse von Menschen, es wird nicht geschrieben, wie viele, aber es waren sicher ein paar hundert Leute. Er spricht unter den Zuhörern einige Einzelne besonders an. Zum Beispiel den Simon, der hier seinen Betriebsstandort hat in Kapernaum. Und Jesus funktioniert kurzerhand seinen Fischereibetrieb in einen Bootsverleih um. Und Simon muss sein Boot hinausfahren, ein Stück weit auf den See. Aus dem Fischerboot wird eine schwimmende Kanzel. Und da steht nun Jesus mitten in diesem Fischerboot, wie ein Fischer. Und was will Jesus machen? Mit seiner Predigt will er Menschen fischen. Jesus will die Menschen durch die Predigt vom Reich Gottes hineinziehen ins Reich Gottes. Er predigt, so könnte man es auch sagen, und wirft dabei sein Netz aus zu den Leuten am Ufer. Ich bin überzeugt, Jesus möchte das auch jeden Sonntag hier in der Höfe tun, in den Gottesdiensten, nicht nur hier, sondern überall um den Zürichsee herum. Er möchte immer wieder das Netz seiner Liebe, seiner Hoffnung, seiner Vergebung, seiner Gottesliebe möchte er auswerfen und Menschen möchte er fangen mit seinem Netz. Und damals, da sitzt bereits ein ganz wichtiger, ein großer Fisch bei Jesus im Boot. Während der Predigt, das muss man sich so vorstellen, sitzt Petrus genau gegenüber von Jesus. Er kennt den Simon bereits aus einer ersten Begegnung, aber der Simon war wieder zurückgekehrt zu seinen Netzen und jetzt kommt es zu einer ganz besonderen Begegnung. Und dem Simon, den kommt es vor, als ob Jesus allein zu ihm reden würde. Als ob die Predigt für ihn alleine wäre. Liebe Freunde, auch das möchte ich doch immer wieder erwarten und dafür bete ich, dass einzelne der Predigthörer diesen Eindruck haben, ich bin angesprochen vom Herrn. Ich persönlich bin jetzt gemeint in dieser Predigt. Mit mir redet der lebendige Gott jetzt in diesem Gottesdienst. Und Jesus scheut sich nicht, an einem Sonntag in der Predigt auch den Alltag mit einzubeziehen. Und darum ist es ja wichtig, dass du Jesus mit hineinnimmst in dein Boot, in dein Lebensboot. Dass du ihn einlädst, immer dabei zu sein, nicht nur am Sonntag, sondern auch in deinem Alltag. Es kommt darauf an, dass du Jesus einsteigen lässt bei dir und dass du dir sagen lässt, was er dir an Wichtiges sagen möchte. Zurück zum Gottesdienst im Grünen am See Genezareth. Und da sitzen sie, der Petrus im Boot bei Jesus und die übrigen Fischer vom See Genezareth, die Kollegen und die Freunde und auch ein paar von der Familie von Petrus am Ufer. Und wie gesagt, sie sind traurig, sie sind müde, nicht nur körperlich müde, sondern auch mental. Ihre Gedanken drehen sich immer wieder im Kreis, das kennen wir ja auch. Und bei ihnen geht immer wieder diese Melodie im Kopf herum, die ganze Nacht gearbeitet und überhaupt nichts gefangen. War alles vergeblich? War alle Mühe und Arbeit umsonst? Und wie soll das dann weitergehen? Keine Fische, kein Geld, nichts zu essen für unsere Familien. Alles umsonst, alles vergeblich gearbeitet und abgemüht. Kennen wir solche oder ähnliche Töne nicht auch? Ich bin sicher, wir kennen sie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst Menschen sind, die manchmal entmutigt durch den Tag gehen. Menschen, die hin und wieder enttäuscht sind von dem, was sie an Erfolg hatten in ihrem Leben. Nicht jedem gelingt, so wie dem Andreas, so eine besondere Prüfung. Menschen, die hin und wieder deprimiert sind, weil Dinge nicht so laufen im Leben, wie es eigentlich laufen sollte. Menschen, die über Misserfolge und Leere im Leben enttäuscht sind. Ich erlaube mir jetzt einmal auch das Gemeindeleben anzuschauen, kurz anzuschauen, so als beteiligter, teilnehmender Gottesdienstbesucher, als Zuschauer. Sicher, wir haben einigermaßen gut besuchte Gottesdienste, trotz der Ferienzeit sind viele gekommen. Dafür wollen wir dankbar sein. Und das habe ich auch feststellen müssen. Wir gehen gut miteinander um. Wir sind besorgt füreinander. Wir sorgen füreinander. Wir teilen miteinander Freude und Leid, Sorge und Ärger. Sorge und Ärger. Urs, wo bist du? Ich habe ihn doch vorher gesehen. Kinder. Bei den Kindern. Ja. Ich wollte ihn nämlich fragen, wie es der Heizung geht. Den Ärger, den er da hatte, oder? Ja. Ja, ich denke, wir sind eine gute Gemeinschaft. Aber jetzt, da ist doch auch noch das andere. Man kann enttäuscht sein über das, was die Gemeinde so in den letzten Jahren erlebt hat. Man kann enttäuscht sein über das, was der Gemeinde in den letzten Jahren, ich sage es jetzt mal in der Sprache von damals, ins Netz gegangen ist. Da wird einer vielleicht feststellen, wir haben doch so manches unternommen in den letzten Jahren. Wir haben aber nur ganz, ganz wenige für Jesus gewonnen. Und dann stellen wir fest, einige waren sogar schon ins Netz gegangen und sind dann doch wieder irgendwie entwischt und davongeschwommen. Vieles unternommen, viel Arbeit und Mühe, viel Gebet. Da sagt einer ganz enttäuscht, jetzt habe ich mich schon seit Jahren um meinen Nachbarn bemüht. Und dann sagte der Nachbar mir doch gestern, als ich ihn wieder eingeladen habe zum Gottesdienst, ach bitte, fangen Sie mir doch nicht schon wieder an mit Ihrem Jesus. Das ist nichts für mich. Lassen Sie mich endlich damit in Ruhe. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass jemand resigniert sagt, jetzt habe ich dieses Mädchen jahrelang begleitet im Gebet, immer wieder an sie gedacht, die Zeit im Kids-Treff und dann im Teenies. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass sie abhängt. Sie hat einen Freund und der ist kein entschiedener Christ und das bringt sie immer weiter von Jesus weg. Resigniert, Herr Jesus, was soll das? Oder auch im Privatleben, da gibt es doch manche Enttäuschungen. Etwa die junge Frau, die einmal mir erzählte, sie hatte jetzt in eine neue Beziehung sehr viel Hoffnung gelegt. Aber dann sagte ihr der Freund vor ein paar Tagen, dass er doch bitte nichts von Jesus wissen will. Also sie müsse ihn nicht mehr einladen zum Gottesdienst in der Gemeinde. Ein anderer weiß, ein Lied davon zu singen, wie es enttäuschend ist am Arbeitsplatz. Da erzählt mir einer, ich habe mich so sehr bemüht bei der Arbeit, alles gut zu machen. Ich habe Fortbildungskurse besucht, ich habe Überstunden gemacht, ich habe immer wieder versucht, meinen Kollegen entgegenzukommen, aber da kommt ständig Kritik zurück. Als Christ stehe ich bei ihnen richtig im Fokus. Sie beobachten mich vorne und hinten. Und immer wieder kommen da auch Unterstellungen. Und das sind Missverständnisse, die sich kaum aus der Welt räumen lassen. Gibt es hier in der Höfe Eltern, die an dem verzweifeln, wie der Weg ihrer Kinder geht? Eltern, die vielleicht denken und sagen, jetzt haben wir so viel Zeit, so viel Liebe, so viel Geduld in unsere Kinder investiert und jetzt entwickeln sie sich einfach ganz anders, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Sie gehen auch nicht den Weg des Glaubens und sie halten sich nicht mehr zur Gemeinde und leben so, wie alle Welt lebt. War denn alles umsonst, was wir versucht haben? Bei einer oder nach einer Gemeindefreizeit sagte mir ein Gemeindeglied, bei der Freizeit hatte ich mir wieder vorgenommen, täglich eine Stunde in der Bibel zu lesen und den Tag mit Gebet anzufangen. Und jetzt bin ich wieder mittendrin, ein paar Tage danach bin ich wieder mittendrin in meinem alten Schlendrian. Abends wird's häufig spät und morgens komme ich nicht aus den Federn. Ich weiß, ich brauche für mich selber Gebet und Bibellese. Aber oft komme ich einfach nicht dazu. Ich schaffe es nicht. Ja, ich muss feststellen, es gibt viele Enttäuschungen auch unter den Kindern Gottes, auch unter denen, die ernsthaft ihr Leben mit Jesus teilen. Es gibt Enttäuschungen. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt so eine Ehrlichkeitsstunde durchführen würden, könnte manch einer von euch, manch eine, solche Enttäuschungen auch erzählen. Und was passiert dann? Dann sitzen wir da, so wie die Fischer am See Genezareth, und wir flicken und reinigen mühsam unsere Netze. Und wir fragen, was habe ich denn falsch gemacht? Was ist da falsch gelaufen? Oder ich frage mich, oder wir fragen uns, was machen wir falsch als Gemeinde? Sollten wir die Netze, die Maschen der Netze ein bisschen enger machen, dass die Leute, die Fische nicht wieder wegschwimmen? Oder sollten wir unsere Netze ein bisschen bunter anmalen, aufregender, alles gestalten? Oder müssten wir ein paar ganz tolle Köder in die Netze legen, dass wieder Fische reingehen und drin bleiben? Oder wir brauchen vielleicht noch bessere, größere Boote. Wir brauchen noch mehr, bessere Mitarbeiter. Vielleicht wird sich dann das Ergebnis verbessern lassen. Und so sitzen wir manchmal da und flicken die Löcher unseres angekratzten Selbstbewusstseins, unserer verletzten Seele. Wir reinigen mühsam die Netze unseres Gewissens von dem, was sich da an Selbstvorwürfen angehäuft hat, an Versäumnissen, vielleicht auch an Schuld. Und man könnte ja auch denken, was für ein trauriges Bild von der Gemeinde Jesu unserer Tage. Wenige Leute und dann noch oft Leute, die wie die Fischer am See Genezareth entmutigt und enttäuscht im Abseits sitzen und nicht mehr so richtig wissen, wie es weitergehen soll. Leute, deren Gedanken sich ständig im Kreis drehen und immer nur denken, Meister, wir haben doch jetzt so fleißig gearbeitet, die ganze Zeit gearbeitet, aber Herr, wir haben nichts gefangen. Evangelium. Wie gut, wir müssen nicht im Abseits sitzen bleiben. Jesus steigt zu seinen enttäuschten Leuten ins Boot. Und er, der Meister, hat für seine Leute, für dich und für mich, für uns alle, immer wieder das rechte Wort zur rechten Zeit. Und was sagt er zu Simon? Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Aber eben, du hast es gesagt, Conny, gegen einen solchen Befehl, da kommen sofort Einwände. Das ist ganz normal im Übrigen, wenn wir so da und dort unsere inneren Widerstände haben, da müssen wir nicht erschrecken, das, so sind wir nun mal. Gegen jeden Befehl von Jesus, gegen jedes Wort Jesu lassen sich immer Einwände finden. Oder anders gesagt, für jeden Glaubensschritt, den wir tun sollen, für jeden Glaubensschritt gibt es anscheinend immer gute, vernünftige Gründe. Auch Simon hat so einen Einwand und er sagt zu Jesus sinngemäß, wir haben uns doch schon so sehr bemüht, wir haben die ganze Nacht gearbeitet ohne Erfolg, warum jetzt das Gleiche nochmal? Und möglicherweise hatte er im Hinterkopf auch diesen Einwand. Und außerdem, mein Fischerverstand sagt mir, am See Genezareth fischt man nachts, das ist nun mal so. Nur nachts gehen die Fische ins Netz und tagsüber keine Chance. Aber halt, der Simon hat zwar Einwände, aber was macht er trotz dieser Einwände? Der Simon entschließt sich dafür, nicht seinen eigenen Erfahrungen zu trauen, nicht seinen eigenen Fähigkeiten, nicht auf seinen eigenen Verstand sich zu verlassen, sondern jetzt mal auf Jesus und auf das Wort von Jesus zu hören. Man kann wirklich sagen, Simon lässt sich in diesem Moment auf ein Glaubensexperiment ein. Er äußert seine Bedenken, aber kommt zum Entschluss, auf dein Wort, Herr, will ich mein Netz auswerfen. Ein wichtiger Satz. Für mein Leben, für meinen Dienst, für dein Leben, für euren Dienst als Gemeinde. Auf dein Wort hin, Herr, will ich mein Netz auswerfen. Ich habe mir so überlegt, ob der Simon an dieser Stelle schon gemerkt hat, dass der Glaube immer mit dem Gehorsam verbunden ist. Glauben heißt gehorchen. Ob der Simon an diesem Punkt schon gewusst hat, dass der gehorsame Glaube sehr oft auch im Widerspruch steht zu den eigenen Erfahrungen, zu dem, was diese Welt kennt? Darf ich mal wieder definieren? Glaube ist das unbedingte Vertrauen gegenüber Jesus und gegenüber seinem Wort, ein unbedingter Gehorsam. Und immer wieder heißt für uns die Frage, ist bei dir nur das möglich, was dir selbst möglich erscheint, was du selbst begreifen kannst? Oder gibt es für dich den, dem alle Dinge möglich sind, auch die unmöglichen Dinge möglich sind, der alles Unmögliche möglich machen kann? Wenn Jesus der Schöpfer ist über alle Dinge, wenn er alles gemacht hat, wenn er der Schöpfer ist und Erhalter ist allen Lebens auf dieser Erde, dann ist er auch der Herr über alles das, was er gemacht hat. Und dann ist er auch der Herr über die Fische im See Genezareth. Dann müssen ihm sogar die Fische im See Genezareth gehorchen. Und wenn wir das nicht begreifen wollen, dann müssen wir diese Geschichte immer wieder neu anschauen. Denn das ist wirklich passiert. Jesus, der Herr, auch über die Fische im übertragenen Sinn. Jesus ist nicht nur dein und mein Herr, nicht nur der Herr seiner Gemeinde hier in der Höfe, sondern Jesus ist auch der Herr über die Menschen unserer Umgebung. Auch wenn sie es nicht wissen, auch wenn sie es nicht wissen wollen, auch wenn sie es ablehnen, auch wenn sie davonrennen, Jesus ist der Herr über alle Menschen. Ach, ich muss es doch einfach mal anknüpfen und sagen, ich fahre ja jetzt schon eine längere Zeit immer wieder hier hoch und dann habe ich gesehen, wie da unten dieses Restaurant abgerissen wurde und wie da jetzt ein neues Gebäude hingebaut wird. Und wisst ihr, was ich jedes Mal mache? Also mindestens zweimal, wenn ich bei euch hier vorbeifahre. Ein kurzes Stoßgebet, Herr Jesus, schenke, dass da Leute zu wohnen kommen, die den Weg hierher finden. Aber ich gebe es euch auch als Auftrag weiter. Wenn jetzt alle, jedes Mal, wenn sie hier vorbeifahren, und ihr macht das ja häufig, oder? Wenn alle, ihr alle betet für die, die da einziehen werden, die vielleicht schon gekauft haben, und dann dran denkt, Jesus ist der Herr über die Fische vom See Genezareth, ist er nicht auch der Herr über die Menschen, die da zu Hause sein werden? Lasst euch überraschen. Überrascht mich, wenn ich das nächste Mal komme. Nein, der Herr möchte uns überraschen. Der Herr Jesus ist der Herr, der regiert. Und Simon nennt Jesus dann Meister. Er sagt zu ihm wirklich Meister. Der Fischermeister Simon hat plötzlich einen neuen Meister gefunden. Er ist jetzt nicht mehr sein eigener Chef, sondern fängt an, das zu tun, was sein neuer Meister ihm sagt. Noch einmal, Glaube ist das unbedingte Vertrauen Jesus gegenüber und gegenüber dem Wort Jesu. Glauben heißt gehorchen. Simon tut, was Jesus sagt. Nicht die eigenen Möglichkeiten, nicht die eigenen Erfahrungen, nicht der eigene Verstand ist Grundlage für das, was der Simon jetzt tut, sondern allein das Wort und die Weisung von Jesus. Liebe Freunde, es gibt kein anderes Fundament für unseren Glauben als das, was Jesus uns gibt und sagt. Und ich muss mich schon immer wieder fragen, bin ich denn wirklich bereit, mein ganzes Vertrauen, meine ganze Hoffnung auf das zu setzen, was Jesus mir zugesagt hat, was Jesus von mir möchte, was Jesus mir befohlen hat? Bin ich bereit, mich darauf zu verlassen? Anders gesagt, mit einem schönen Bild. Ist das Wort von Jesus in deinem Leben nur Ornament? Also nur Verzierung? Oder ist es Fundament deines Lebens? Erst als der Simon dann das tut, was Jesus ihm gesagt hat und hinausfährt auf den See, macht er eine ganz wunderbare, tolle Glaubenserfahrung. Ihm gehen sehr, sehr, sehr viele Fische ins Netz. Und aus dieser Geschichte von Lukas 5 lerne ich Bedeutendes, lernen wir Bedeutendes. Uns ist befohlen, gehorsam zu sein. Die Fische selber müssen wir nicht ins Netz treiben. Das macht der Herr Jesus. Er sorgt dafür, dass das Wort und die Verheißung, die er uns gibt, auch möglich und wahr wird. Und die Bibel ist voll mit Verheißungen, aber auch voll mit Weisungen. Verheißungen und Weisungen, die unser Leben in Bewegung halten. Verheißungen und Weisungen, auf die wir unser Vertrauen unbedingt setzen sollen. Und wahrscheinlich stimmt es schon, was Oswald Chambers einmal gesagt hat, nämlich sinngemäß, wir erleben so wenig, weil wir Jesus so wenig zutrauen. Weil wir immer auf uns schauen und auf die Umstände und nicht auf Jesus. Wir lernen Bedeutendes aus der Geschichte, denn der Simon erlebt etwas Gewaltiges, als er aufs Wort Jesu hin auf den See hinausfährt, noch einmal die Netze auswirft, die gewaschen sind, geputzt sind, geflickt sind. Da fängt er so viele Fische, dass er sie nur mit fremder Hilfe ins Boot ziehen kann. Und von der großen Last von den vielen Fischen, da droht das Netz zu zerreißen und die Fischerboote zu versinken. Und was passiert dann? Großes Tanzen und große Freude? Nein, da passiert etwas anderes. Ich lese euch den Bericht nachher. Was der Simon da erlebt hat, das war zu viel für ihn. Er ist buchstäblich am Ende. Er sieht nicht mehr die vollen Netze. Er sieht nicht mehr die vielen Fische. Er sieht nicht mehr die überlasteten Boote, sondern er sieht nur noch wen? Nur noch Jesus. Er sieht nur noch Jesus. Und wisst ihr, was er bei Jesus sieht? Er erschrickt, so heißt es im Bibelbericht, er erschrickt vor der Heiligkeit, vor der Macht dieses Mannes, der da am Ufer steht. Und er fällt Jesus zu Füßen und sagt zu ihm, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Simon erschrickt, weil Jesus so ist, wie Jesus ist. Wie klein hatte er von Jesus gedacht, nichts erwartet. Wie groß war seine Enttäuschung nach einer erfolglosen Nacht. Er hatte auch nicht erwartet, dass Jesus imstande sein würde, an seiner Situation etwas zu ändern. Wie klein hatte er von Jesus gedacht. Und nun dieser Überfluss, diese Menge, dieser Reichtum. Und jetzt war Jesus von der Größe und Heiligkeit und von der Güte Jesu überwältigt. Simon erschrickt auch über sich selber, weil er so ist, wie er ist. Bisher in seinem Fischerleben war er sich einigermaßen gut vorgekommen. Er hatte einen gut gehenden Betrieb. Und wenn es Fehler gab und wenn es Fehlerquoten gab, dann waren oft nur die Umstände und die anderen schuld. Aber jetzt sieht er Jesus, sieht, wie Jesus ist und sieht, wie er selber ist, wer er ist. Und er erschrickt bis aufs Mark. Ist dir das auch schon einmal so ergangen? Ist dir das auch schon passiert, dass du zusammengebrochen bist in der Gegenwart des Herrn? Dass du dir dessen wirklich bewusst geworden bist, in der Gegenwart von Jesus, dass da so eine große Distanz ist, dass da viel von Verlorenheit, viel von Schlechtigkeit, viel von Falschheit immer noch in dir steckt. Falschheit in den Motiven, die dich gelegentlich bestimmen. Ich habe in Namibia eine Gemeinde kennengelernt, die kannte ich in Europa noch nicht so. Eine Gemeinde kennengelernt, die sagten, du musst dieses zweite Erlebnis haben nach deiner Bekehrung. Du musst sowas unbedingt in deinem Leben erfahren, diesen Zusammenbruch. Und wenn du das nicht hast, dann fehlt etwas in deinem Glauben. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin mir im Klaren, dass manche das bei ihrer Bekehrung so schon erleben. Diesen Zusammenbruch. Aber vielleicht bräuchte ich das noch häufiger. Dieses Bewusstsein. Herr, da ist nichts an mir, was dir gefallen kann. Bei Simon höre ich auch noch das andere aus diesem Wort heraus, nämlich dass er sich wünscht, Herr, ich hoffte doch, es gäbe einen Weg, bei dir zu bleiben. Ich wünschte, dass es bei mir anders wird. Nicht nur das Erschrecken über eigene Verlorenheit und Schuld und Zerbrechlichkeit, sondern auch dieser Wunsch muss immer wieder da sein. Herr, ich wünschte, dass es bei mir ganz anders wird. Und dann geschieht das große Wunder, ich will es kurz machen, Jesus nimmt den Simon an, Jesus nimmt die Sünder an, haben wir früher gesungen. Jesus nimmt die Sünder an. Die erkennen, dass sie zu kurz kommen bei ihm, dass sie nie genügen können, dass sie Jesus brauchen. Und damit beginnt für Simon ein neues Leben, ein neuer Lebensabschnitt, ein Leben mit und für Jesus. Und dann bekommt er auch einen neuen Namen. Er soll jetzt Petrus heißen. Der Simon soll Petrus heißen. Simon Petrus, sagt Jesus, nennt ihn Jesus nachher. Und Petrus, das wisst ihr doch alle, heißt bekanntlich der Fels. Auf diesen Felsen, ich behaupte, das bedeutet so viel, auf den Glauben dieses Mannes will ich meine Gemeinde gründen. Und dann bekommt der Simon Petrus einen neuen Anfang. Von nun an wirst du Menschen fischen, Menschen fangen. Der Fischer, der bisher lebendige Fische aus ihrem Lebenselement Wasser herausgezogen hat und sie dem Tod aussetzte, der soll jetzt Menschen fangen und sie zum Leben mit Gott bringen. Und die Menschen, die im Netz der Liebe Jesu gefangen werden, die machen es ja ähnlich wie die Fische, oder? Die zappeln, die wehren sich, die schnappen nach Luft, sie schlagen wild um sich. Aber wenn Jesus sie im Netz haben will, dann gibt's keinen drinnen. Selbst die Starken sollen ihm zum Raube werden. Und Simon Petrus soll also diese Fische einfangen und in eine Atmosphäre des Lebens mit Jesus hineinbringen. Und am Schluss, da sehen wir den Simon nur noch von hinten, den Simon Petrus. Er verlässt alles. Fast unvorstellbar, oder? Familie, einen gut gehenden Fischereibetrieb. Er verlässt alles und folgt Jesus nach. Er lässt aber auch seine Vergangenheit hinter sich. Er gibt der Resignation und den Enttäuschungen seinen Abschied. Und er folgt Jesus nach. Anders gesagt, aus diesen tiefdunklen Gedanken, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, da wurde bei ihm eine frohe, eine hoffnungsvolle Lebensmelodie mit diesem Satz, auf dein Wort hin will ich es wagen. Auf dein Wort, Herr Jesus, will ich es wagen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, in Jesus. Wollen wir es nicht dem Simon Petrus nachmachen? Und wenn wir es ihm nachmachen wollen, dann müssen wir diesen Satz immer wieder studieren und immer wieder anschauen und immer wieder zu uns sprechen lassen. Diesen Satz, auf dein Wort hin, Herr Jesus. Will ich es, wollen wir es wagen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir mit unserer Vernunft begreifen können, dieser Friede Gottes bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen. Herr Jesus, schenke, dass wir die Lektion zumindest annehmen. Aber schenk noch mehr, dass wir es begreifen und dass wir es versuchen auch umzusetzen in unseren Alltag. Danke, dass du bei uns im Boot sitzt, dass mein Leben dir gehört, dass unser Leben unter deiner Regie gelebt werden soll. Danke, dass du auch der Herr bist dieser Gemeinde. Danke, dass du deine Verheißungen hast, dass du deine Weisungen hast. Hilf uns, dass wir buchstabieren lernen auf dein Wort hin, Herr Jesus. Wollen wir es von neuem wagen? Danke, dass du unter uns bist. Amen. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen, und sie kamen und füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach.